Einen wunderschönen
Hallo
guten Abend.
zusammen. Hier bei Die andere Sicht. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letzte Woche hatten wir ein gesundes Gespräch mit Marianne und Markus vom Nachweis Express. Und ja, Steffi, da gibt es neue Entwicklungen. Du hast mir einen Artikel geschickt.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich den gelesen hatte. Es war, glaube ich, irgendeine Apothekenzeitschrift oder so, dass es da Ärger gibt und auch wohl mit der Staatsanwaltschaft. Ich bin nicht mehr ganz sicher und dass es halt höchst unseriös wäre. Also im Grunde genommen das, was ja vorher auch schon immer so durch die Medien gegangen ist, aber jetzt halt eben tatsächlich nochmal ganz aktuell vom 27. war der, glaube ich.
Ja, das war so, ich glaube, die Zeitung heißt Apotheke ad hoc. Soweit ich mich erinnere. Jedenfalls habe ich heute mit Marianne und Markus telefoniert und so wie ich es verstanden habe, wird mal wieder heißer gekocht, als es gegessen wird und sie werden zeitnah eine Erklärung veröffentlichen und da ist dann alles genauestens erklärt und da werden dann die Vorwürfe aus der Welt geschafft und da wird dann auch erklärt, welche Auswirkungen das Ganze hat. Und ich nehme das jetzt einfach mal vorne weg für den, der die vorläufige Impfbescheinigung bestellt hat.
Impfunfähigkeitsbescheinigung, Thorsten. Nicht hab Impfbescheinigung.
Habe ich Impfbescheinigung
ja,
gesagt?
Ja,
ja. Okay, also die Impfunfähigkeitsbescheinigung, also das hat keine Auswirkungen auf quasi, wenn man das bestellt hat. Und Ich möchte noch eine Sendung empfehlen auf 1, dieser alternative Sender in Österreich. Da wurde vor 3 Tagen ein Interview veröffentlicht. Markus Bönig gemeinsam mit Professor Sönnigsen. Die erklären dort den Liberation Express, dieses internationale Pendant zum Nachweis Express. Und Professor Sönnigsen, den kennt man, er war der Vorsitzende des deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin und er ist quasi derjenige, der diese vorläufigen Impfunfähigkeitsbescheinigungen in Österreich unterschreibt. Und ich halte diese Leute für absolut vertrauenswürdig. Und natürlich kommt jetzt von staatlicher Seite massiv Gegenwind und wir werden sehen, was da dann am Ende rauskommt. Aber bei Test Express, da gibt es ja auch noch, beziehungsweise da war es ja auch so, dass es diese Vorwürfe gab und die sind dann auch gerichtlich aus der Welt geschaffen worden. Und für mich ist es weiterhin irgendwie so die einzige Möglichkeit, diesem Wahnsinn, der dazu zurzeit passiert, entgegenzuwirken und Zeit zu schinden. Und ja, da würde ich erstmal abwarten, bevor ich da voreilige Schlüsse ziehe.
Genau, ne? Es ist halt irgendwie von allen Ecken und Enden schießt man da ja natürlich drauf. Und warten wir einfach mal ab. Die geben ja eine offizielle Stellungnahme auch noch raus, ne? Und lasst euch da jetzt irgendwie nicht direkt verunsichern oder so. Das war eigentlich nur die Message. Falls irgendjemand diesen Artikel auch gelesen hat, lasst euch nicht verunsichern, ne?
Ja.
Genau.
Ja. Und dann haben wir noch Demo. Du bist ja engagiert, Steffi, was Demo in Düsseldorf angeht.
Genau, nach wie vor sehr engagiert. Ich war auch wieder tatsächlich, oder wir waren auch wieder letztes Wochenende auf der Straße. Der Aufruf, den wir letzte Woche schon einmal eingeblendet haben, den würde ich gleich auch nochmal eben kurz einspielen, gibt es auch auf YouTube, auf den ganzen Telegram-Kanälen. Wir haben jetzt auch, also ich mache das ja mit der Maya zusammen, die heute auch unser Gast ist, und wir haben jetzt auch explizit nochmal die Kollegen von der Rettung angesprochen. Also ne, wir hatten vereinzelt immer schon Kollegen aus der Rettung dabei, auch in Uniform, total cool. Wäre schön, wenn sich mehr noch einfinden würden, weil immer so einer alleine oder zwei, die fühlen sich dann natürlich so ein bisschen unterrepräsentiert. Von daher, ne, falls irgendjemand von euch in der Rettung ist und hier gerade zuschaut, kommt auch gerne zur Demo. Und jetzt einmal an die Regie. Ihr dürft gerne einmal unser Werbevideo noch mal kurz einblenden.
Los, Regie.
Okay, dann klappt das hier gerade nicht. Macht nichts. Dann quatschen wir einfach weiter.
Ja.
Genau, vielleicht kommt es ja gleich noch. Ja, auf jeden Fall, wir machen das halt auf jeden Fall jetzt jedes Wochenende. Wir wollten euch nochmal kurz die Bilder zeigen. Hinterher gibt es auch immer einen Zusammenschnitt, was richtig cool gewesen ist. Wir haben immer eine Box und ein offenes Mikro dabei und ziehen halt so durch die Straßen. Und beim letzten Mal haben sich wirklich viele Kollegen auch an das Mikrofon getraut. Viele Kollegen, so, das war die Reihenfolge. Und haben einfach so erzählt, was sie erleben, kurze prägnante Sätze, haben einfach ein bisschen was, was sie in ihren Einrichtungen erleben, was da los ist seit Corona oder eben auch nicht. Bei manchen ist ja auch.
Dann in den Medien im Fokus in mehreren Tageblättern. Ich finde, das war sogar nach der ersten Demo richtig gut. Deshalb laden wir wieder ein am kommenden Samstag am Johannes-Rau-Platz.
Das machen wir nämlich jetzt jeden Samstag. Wir treffen uns um 15 Uhr und zwar relativ weit vorne Richtung Straße, damit wir direkt in der richtigen Position sind, um als Gesundheitspersonal vorne wegzulaufen.
Und da wir fotografiert werden und abgebildet werden in den Medien, zieht eure Berufskleidung an, macht euch wirklich gut kenntlich, sortiert euch gut im Zug, schickt die Leute, die keine Uniform haben, ein bisschen nach hinten, damit wir einfach ein gutes Bild nach außen geben.
Und hängt euch gerne, wenn ihr mögt, auch eure Berufsurkunden um den Hals, eure Arztausweise, was auch immer. Denn uns wurde ja vorgeworfen, dass wir fake sind von diversen Medien. Und also wer mag, das ist natürlich keine Pflicht, aber es gibt auf jeden Fall ein schönes Bild, wenn ihr das macht.
Genau, herzliche Einladung auch an die Menschen aus dem Rettungsdienst. Ihr habt tolle Uniformen, ihr seid mehr als herzlich willkommen, bei uns mitzulaufen.
Und wer mag, kommt gerne auch nach vorne. Wir haben vorne an der Zugspitze ein Mikrofon und eine Box. Überlegt euch kurze, prägnante Sätze und ja, traut euch, kommt nach vorne. Das Mikro ist offen, gerne jederzeit einfach den Mut haben.
Kopf hoch.
Genau, eure Stimme zählt.
Es ist noch nicht so
kommt
weit.
Zahlreich und kommt am Samstag an den Johannes-Rau-Platz.
Dein Herz
wir freuen uns auf euch.
Für eine Ewigkeit. Halt durch, du bist mehr als du glaubst. Und die Erde, sie trägt dich hoch hinaus.
Ja, sehr, sehr schön. Und da fällt mir gerade noch ein. Ich wollte auch gerne noch einen Aufruf starten. Und zwar bräuchten wir Streamer. Aber vorher müssen wir ganz kurz sagen, dass wir dass es jetzt auf YouTube nicht weitergeht. Und, der YouTube-Kanal wurde komplett gelöscht. Ich habe mich gerade, krass. Ihr könnt also tatsächlich jetzt nur noch Twitch und Odyssee nutzen, weil YouTube einfach mal den 20.4-Kanal komplett gelöscht hat.
Weil die Infos von uns viel zu gefährlich sind, Steffi.
Wahnsinn, oder? Das ist irre. Komplett gelöscht. Verrückt, ey. Ja gut, ich meine, wir kennen das, ne? Also von meinem Kanal wurden auch schon Sachen gelöscht und viele andere hat es ja schon deutlich früher betroffen, ne?
Ja.
Ist echt abgefahren, was hier, also es geht gar nicht. Ja gut, auf jeden Fall, wir brauchen Streamer. Wir haben leider keinen eigenen Streamer, brauchen wir auch nicht, aber es wäre halt schön, wenn die Kollegen sich ans Mikro trauen und einfach was erzählen da vorne, wenn das irgendjemand aufnimmt, damit wir das halt danach eben auch verbreiten können, ne? Also weil wäre schon ganz cool, wir haben noch niemanden, der irgendwie so fest da ist, mal kommt jemand nach vorne, aber es wäre halt wirklich, wenn sich irgendjemand hier berufen fühlt, ein bisschen Technik irgendwie hat, YouTube-Kanal, hätten wir tatsächlich sogar einen eigenen, auf dem wir es laufen lassen können, wir bräuchten nur jemanden, der Technik mitbringt und Bock hat da irgendwie, ne, ein bisschen Zeit zu investieren.
Hast du mal abgezählt, wie viele Menschen da mit dabei sind aus dem Gesundheitswesen bei der Demo?
Das ist ultra schwierig zu sagen. Also beim letzten Mal waren es, glaube ich, ein bisschen weniger. Aber ich meine, man muss auch immer bedenken, ne, die meisten Kollegen haben ja auch Schichtdienst. Das heißt, die können ja eh, wenn nur jedes zweite Wochenende. Davor das Wochenende habe ich versucht zu zählen und habe mal grob gezählt. Und ich meine, es waren so um die 230, 240. Aber ich habe es auch nur grob gezählt. Ich hatte keine Lust, mir das in Slow-Mo anzugucken und wirklich akkurat zu zählen. Wenn das jemand machen will, auch gerne. Könnt ihr dann nächste Woche in den Chat schreiben.
Ja.
So, das war Thema Demo, ne?
Ja. Thema Demo. Jetzt haben wir noch Thema Petition. Da gibt es auch Neuigkeiten. Ne? Du hast Post bekommen.
Ja, ich habe Post bekommen, wobei so viele Neuigkeiten gibt es noch nicht. Also nicht, dass es schon spruchreif wäre. Die Petition, die ich eingereicht hatte gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ist durch. Die hat das Quorum ja erreicht. Genau, vielleicht kann die Regie gleich auch nochmal kurz eben einblenden. Also diese Petition ist inzwischen abgeschlossen. Wir haben, da ist es wunderbar, genau. Also keine Covid-Impfpflicht, ne, für das Pflegepersonal war ja der Name dieser Petition. Die ist jetzt in der Prüfung sozusagen. Und wenn man noch ein bisschen weiter runter scrollt, dann sieht man, 27.01. war Enddatum und wir haben insgesamt 126.000, ich kann es ein bisschen klein für mich, ich kann es gar nicht lesen ohne Brille.
151. 126.251.
Genau, Unterschriften. Und das ist wirklich Wahnsinn. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so viele Unterschriften erreicht. Damit ist das Quorum ja schon lange erreicht. Im Übrigen, kurz am Rande, es gab eine zweite eine zweite Petition gegen die allgemeine Impfpflicht. Die ist auch inzwischen abgeschlossen. Die hat das Quorum auch erreicht. Jedenfalls habe ich jetzt Post bekommen vom Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages und ich habe auch mit der Dame telefoniert, die da zuständig ist. Und es gibt ein Datum, das liegt Mitte März, wenn auch, also ne, noch vor diesem besagten 15.03., so ganz knapp vorher. Der Termin ist aber eben noch nicht final bestätigt, weil da noch erst mit den Ministern gesprochen werden muss, ob die auch Zeit haben. Und sie konnte mir jetzt nicht genau sagen, wann das dann feststeht. Sie sagt mir so schnell wie möglich Bescheid. Sie sagt aber, es könnte durchaus noch so 14 Tage dauern, bis ich das definitive Datum habe. Und dann ist es so, dass diese Petition also öffentlich diskutiert werden soll. Und dass ich eingeladen werde, nach Berlin zu kommen, um dann, in echt sozusagen Stellung zu beziehen, meine Petition nochmal kurz zu erklären und dann eben diese Diskussion verfolgen kann, soll, darf. Das Witzige ist, oder das Tragische eigentlich, ich habe eine Petition eingereicht gegen die Impfpflicht, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht. Mhm. Und nur wer geimpft ist, darf da rein.
Dann musst du dich jetzt impfen lassen.
Du müsstest mich jetzt theoretisch impfen lassen, damit ich diese, also es ist völlig absurd, ne? Es ist wirklich absurd. Von daher weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so ganz genau, wie das dann funktionieren wird, weil reinlassen, ne, wenn das so alles so bleibt, werden sie mich nicht. Ich könnte ja einen Vertreter bestimmen, hat sie mir gesagt, wobei das auch schwierig sein wird, ne? Also müsste ich jetzt jemanden finden, der dann eben diese Einlassregelung des Bundestages entspricht oder alternativ online teilnehmen. Aber das ist halt gerade alles noch so ein bisschen unklar.
Ja. Versuch's doch mal mit Nachweisexpress.
Ja, also, das ist eigentlich eine ganz geile Idee, ne? Ja, mal gucken. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Also ich weiß es jetzt gerade tatsächlich noch nicht. Ich würde ja schon wirklich gerne da auch selber hin und mal schauen. Mal schauen, was es da noch irgendwie, ne, für Möglichkeiten gibt. Aber so ist gerade auf jeden Fall der aktuelle Stand. Und
gehst du dann da quasi alleine hin und stellst dich dann da den Fragen auch der Abgeordneten?
Ja, genau. Also ich bin ja die, ich habe diese Petition eingereicht. Ich bin also die Hauptpetentin, sagt man. Mhm. Und dann müsste ich theoretisch, also ich müsste sie halt eben vorstellen, ne? Also noch einmal erzählen, warum und was die Gründe sind. So kurz halt, jetzt nicht irgendwie da ewig referieren, aber halt nochmal, ne, so eine Einleitung sprechen. Und dann wird's eben öffentlich diskutiert. Normalerweise mit Publikum, in diesem Fall eben ohne Publikum, weil der Bundestag halt diese Regelungen gerade hat, auch dass keine Besucher reingelassen werden dürfen. Und wie gesagt, also ich meine, es ist ein bisschen witzlos, also die Dame, mit der ich telefoniert habe, sie hat auch das Dilemma verstanden, sie sagte halt, sie kann da jetzt gerade halt auch nichts dran machen, dann müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt eine Lösung finden, ne? Das ist schon schräg.
Ja. Das ist ja völlig witzlos dann irgendwie, wenn du dann da gar nicht hin darfst. Naja. irgendwie, naja, soll sich dann jeder seinen Teil dazu denken.
Jupp. Gut, dann. Gut,
dann haben wir heute ein Interview auch. Und heute haben wir in der Sendung die Maja. Maja, bist du da?
Hallo, ja, ich bin da. Hört ihr mich, seht ihr mich?
Wir hören dich und wir sehen dich. Schön.
Ganz wunderbar.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
Ja, sehr gerne. Also tatsächlich finden wir das schön, dass du gekommen bist und unserer Einladung gefolgt bist. Wir kennen uns jetzt ja schon 4 Wochen, glaube ich. Aber hatten ja noch gar nicht die Zeit und die Gelegenheit, auch mal so privat miteinander zu sprechen, weil wir nur was am Organisieren sind die ganze Zeit. Und deswegen freue ich mich auch heute Abend sehr, sehr darüber sogar, dass wir uns in diesem Gespräch dann auch mal gegenseitig ein bisschen kennenlernen.
Ja, wir machen das ganz öffentlich, Steffi, ne?
Genau. Ja. Das ist, ja, es ist ja irgendwie schon ein bisschen witzig auch, ne? Also wir sprechen, also ich weiß nicht, wie oft haben wir ja wirklich schon sehr, sehr viel miteinander gesprochen, aber halt nie irgendwie, ne, so über irgendwas Privates.
Keine Zeit. Ganz am Anfang meine Stunde, aber da haben wir auch viel Corona gesprochen irgendwie, es ging auch schnell rum. Und dann ging es darum, die Demos zu organisieren.
Genau. Dann starten wir doch einfach mal, ne? Also ich meine, mich würde jetzt erstmal tatsächlich interessieren, Maja, wie war denn eigentlich so dein Leben vor Corona? Was hast du gemacht? Was bist du, also was machst du beruflich und wie war so dein Leben vorher?
Also ich bin ja gelernte Kinderkrankenschwester. Ich habe hier in Düsseldorf meine Ausbildung gemacht und danach habe ich mein Abitur auf der Abendschule auch gemacht und habe dann angefangen, Medizin zu studieren und es auch fast fertig gehabt vor Corona. Und eigentlich schon ein Jahr vor Corona habe ich gemerkt, das ist mein Traumberuf, aber ich kann es nicht mehr machen. Also ich war noch eingeschriebene Studentin kurz vor der Ziellinie und habe gemerkt, ich kann es nicht mehr. Also weil ich, wie ihr sagt, im Krankensystem, also ich fand die, also ich hatte immer noch am Wochenende als Krankenschwester in der Klinik gearbeitet und die Erlebnisse, die ich da hatte, die waren zunehmend erschütternd und die Gleichgültigkeit von vielen Kollegen und Ärzten, die haben zwar gejammert, aber unternommen wurde dann nichts. Und
ja, Was hat dich denn erschüttert, wenn ich gar kurz einhage da?
Also zum Beispiel aus der Kinderklinik war halt, Kinderheilkunde war, als ich die Ausbildung gemacht habe, immer noch so ein Ticken, ein heilerer Ort, eine bisschen bessere Personalbesetzung. Auch immer schon schwierig, aber nicht so schlimm wie bei den Erwachsenen oder bei den Alten. Hm. Und in den letzten Jahren war die Personalbesetzung, hatte ich so den Eindruck, bei den Kindern fast noch schlechter. Ich habe teilweise auf einer Station den Nachtdienst an eine Schwester übergeben, was halt bei kleinen Kindern eine völlig andere Sache ist als bei Erwachsenen. Ne? Also die haben ja keinen Nachtwachrhythmus. Die wollen nachts genauso gewickelt werden und gefüttert. Und man würde ja schon auch 10 gesunde Kinder nicht einer Krankenschwester oder einer Person zumuten, also im Kleinkindalter. Ne? Und die waren halt schwerstkrank. Die hatten oft sind mehrfach operiert worden, weil sie schwere Missbildungen hatten. Waren teilweise am Bett gefesselt, damit sie sich die Schläuche nicht rausreißen. Und dann hatten sie eine Krankenschwester und die ganze Nacht. Und es wurde toleriert. Es war normal geworden, weil es einfach kein Personal mehr gab. Teilweise, also ich habe halt eben auch zum Schluss für die Zeitarbeitsfirma gearbeitet, weil es attraktiver war und ich mehr Geld bekommen habe, es mit dem Studium besser machbar war. Und teilweise war ich dann auch auf Stationen, die ich nicht kannte, praktisch alleine, ohne eingearbeitet zu sein. Also wo ich auch die Fachrichtung nicht kannte. Und das habe ich 2-3 Mal gemacht und dann konnte ich nicht mehr. Also dann da konnte ich echt nach dem Dienst nicht mehr ins Spiegel gucken. Und da habe ich dann mich auch versucht, bei meiner Chefin zu melden und habe gesagt, das geht so nicht. Und als es dann wieder vorkam und darauf nicht eingegangen wurde, bin ich wirklich auch vor dem Dienst nach Hause. Also ich bin zur Arbeit gekommen und habe gesehen, das ist wieder so, dass ich das alleine machen muss. Und dann bin ich nach Hause. Das war eigentlich dann auch so der Punkt, wo ich wusste, ich kann eigentlich in dem System gar nicht mehr weitermachen. Und im Prinzip war ich dann vor Corona eingeschriebene, fast fertige Medizinstudentin, die aber nicht mehr wusste, wohin. Also ich habe es nicht übers Herz gebracht, es abzubrechen, aber ich konnte es auch nicht mehr fertig machen. Also von daher war bei mir schon vor Corona eigentlich ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr weiterging. Ja.
Okay, was hast du dann gemacht? Also wenn du sagst, du konntest nicht abbrechen, weil du es nicht übers Herz gebracht hast und aber auch nicht weitermachen, wie hast du das gelöst, dieses Dilemma?
Also ich habe dann in der ambulanten Pflege noch weitergearbeitet. Irgendwie musste ich ja auch mein Geld verdienen. Ich habe tatsächlich in der Zeit eine Ausbildung als Konflikttrainerin gemacht, einfach um mich weiterzuentwickeln. Und weil ich gemerkt, also ich habe ständig, die Arbeitsbedingungen sind ja auch überall sehr problematisch und ich habe, ich glaube, alle 3 Monate meinen Job gewechselt, weil ich ein Pflegedienst katastrophaler war als der andere. Ja, das habe ich dann einfach gemacht, weil ich nicht wusste, wohin. Also dann habe ich gedacht, okay, das Konflikttrainerin schadet nicht. Ist auch jetzt ganz spannend in dieser Zeit, das so ein bisschen im Hintergrund zu haben. Mhm. Genau, eigentlich als Corona kam, hatte ich, glaube ich, gerade zum gefühlten 100. Mal, aber ich glaube, es war das 3. oder 4. Mal in dem Jahr, gerade meinen Job gekündigt und wusste eigentlich gar nicht, wohin. Also ich bin vom Herzen Krankenschwester oder Ärztin. Ich sehe es auch ein bisschen als eine künstliche Trennung, die halt in unserem System so existiert. Aber ich wusste eigentlich nicht mehr, wo arbeiten, ja.
Und du bist dann einfach nicht mehr zum Studium gegangen, oder?
Ja, also ich habe halt meine Studiengebühren noch gezahlt und hatte eigentlich alle Scheine. Also mir fehlt nur der praktische Teil, also das praktische Jahr. Und das war halt auch das größte Problem. Ich hätte noch Klausuren schreiben können, das hätte ich alles noch gemacht, aber ich konnte nicht noch ein Jahr in die Klinik gehen. Und für mich war, ich glaube, das Allerschwierigste, dieser Vertrauensverlust gegenüber den Ärzten, weil die hätten schon längst was sagen müssen, dass die Zustände so gefährlich sind, dass sie nicht mehr zu tolerieren sind. Und ich habe gemerkt, ich kann, also auch wenn die mir beibringen können, wie man ein Röntgenbild liest oder Blutbilder oder sonst irgendwas, konnte ich sie so in der Ernsthaftigkeit, dass sie wirklich das Beste für die Patienten wollen, nicht mehr so ernst nehmen, weil ich gesehen habe, dass sie schweigen.
Ja. Krass.
Ja. Und du, und wenn, aber du könntest jetzt nochmal einsteigen und dein Studium zu Ende führen?
Also ich habe aufgehört, die Studiengebühren zu zahlen und dann ist man auch exmatrikuliert, also draußen aus der Uni. Ich habe mich nie erkundigt, ob man da nochmal einsteigen kann. Okay. Also ich sehe es halt in dem System überhaupt nicht mehr.
Ja.
Dadurch, dass Corona kam, also so schlimm es ist, auch ist, aber für mich ist es halt auch irgendwie so gewesen, endlich sehen alle, was ich auch schon davor gesehen habe. Endlich ist es sichtbar, das Verbrechen, das da eigentlich auch schon vor Corona stattgefunden hat.
Okay.
Ich finde halt einfach diese Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen, die da die Norm geworden ist. Und die Leute, die nicht gleichgültig sind, die müssen gehen, weil sie es nicht mehr aushalten.
Und jetzt arbeitest du im Moment? Ich habe
eine private Anstellung. Das rettet mir gerade ein bisschen den Hintern. Ja.
Also bei einer Privatperson quasi, ja?
Genau, als Kinderkrankenschwester, ja.
1:1.
Du greifst aber schon ein bisschen vor, weil...
Entschuldigung, du warst weg, du hast gemeint, dass du die Maya jetzt eingefroren siehst, weißt du, darum habe ich jetzt einfach...
Ja, die ganze Zeit schon leider, aber es macht nichts, ich höre dich gut, Maya, deswegen.
Okay.
Ich habe nur halt hier ein Standbild von dir, aber du guckst mich nett an, deswegen mach das.
Stelle eingefroren ist.
Ja, mich würde tatsächlich, bevor wir darüber sprechen, auch was du heute machst, mich würde interessieren, warum bist du überhaupt Kinderkrankenschwester geworden? Was war der Anlass? Oder was war dein persönlicher Grund? Weil ich meine, man wird nicht, also weder Krankenschwester noch Kinderkrankenschwester, wenn man da, ich glaube, fast jeder hat irgendwie einen Grund dafür.
Also ich wollte auf jeden Fall in den Gesundheitsbereich, das wusste ich schon relativ früh. Ich war nicht so eine gute Schülerin. Ich war sitzen geblieben und hatte die Schule abgebrochen. Und Realschulabschluss, dann als Krankenschwester, denke ich, so das Naheliegendste. Kinder war auf jeden Fall, ich arbeite auch gern mit Erwachsenen, alten Menschen, aber mit Kindern ist halt irgendwie so, das ist mein Ding. Alte Menschen sind auch manchmal wie Kinder oder Erwachsene ist auch gut, aber ich glaube, so dieses Menschen heil oder ganz machen oder sie umsorgen, das ist schon ganz tief, glaube ich, in mir verwurzelt. Aber ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, worauf ich mich ein. Also ich habe im Bewerbungsgespräch damals gesagt, ich möchte Krankenschwester werden. Ich möchte es ganz doll, weil ich weiß, ich werde wenig verdienen und viel arbeiten und ich möchte es trotzdem. aber ich glaube, ich konnte Sicherheit konnte ich mir nicht vorstellen, wie es in der Klinik wirklich abläuft. Und ich fand es auch in der Ausbildung schon immer schwer. Also es ist immer schon bei mir so dieser Konflikt gewesen. Ich möchte es machen, ich liebe den Job oder die Berufung eigentlich. Und das System, das immer dagegen gekämpft hat. Aber ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine. Ja,
ja, auf jeden Fall. Okay, und dann hast du irgendwann entschieden, dass du Kinderärztin sein möchtest? Was, also wie kam das?
Ja, das ging so ein bisschen in Schlaufen. Also ich wollte schon immer auch Ärztin werden. Und dann habe ich halt, aber mein Abi habe ich eigentlich gemacht, weil ich raus aus dem System wollte. Also das, da war auch schon so ein Punkt, wo ich dachte, ich finde hier meinen Platz nicht im Gesundheitssystem. Und eigentlich wollte ich mich so ein bisschen aus dem Gesundheitssystem rausstudieren. Und habe dann auch über VWL nachgedacht und so. Und also so eher so vom Kopf, weil ich dachte, also ich wollte Ärztin werden, aber ich wusste, das mit dem System, das war schon vorhersehbar. Also es ist nicht ganz überraschend, dass es, dass ich meine Persönlichkeit nicht ganz kompatibel ist mit dem System. Und ja gut, dann hatte ich auch unerwartet ein extrem gutes Abi. Das wusste ich nicht, dass ich sowas Sitzenbleiberin als Ehemalige eine Klasse überspringen und eine 1er-Abi hinzulegen. Das hatte ich mir nicht zugetraut, also nicht im Geringsten. Und dann hatte sich ja die Option Medizin erst aufgetan. Das hatte ich schon lange abgeschrieben als, ja okay, machen irgendwelche Aliens, die ein 1er-Abi schaffen, aber ich nicht so. Ja, und dann hat sie, ich weiß, also es war ein mega Herzenswunsch. Ja, also eigentlich wollte ich aus dem System raus und bin dann noch tiefer drin gelandet. Das hat nicht so gut geklappt, ja. Und Wahnsinn. Jetzt denke ich mir halt, okay, vielleicht habe ich das machen müssen, in Anführungsstrichen, um jetzt zu tun, was ich tue, weil ich meine, natürlich erfordert es voll viel Mut, so darüber zu sprechen und zu wissen, man kann einen Job und Approbation oder was auch immer man so hat, verlieren. Aber irgendwie hatte ich das eh schon verloren. Also ich habe schon gemerkt, dass ich da nicht weitermachen kann in dem System.
Ja. Okay, erfreuliche Nachrichten. Du hast dich bewegt, Maja, und ich sehe dich wieder. Das finde ich super. Das macht mehr Spaß, wenn ich dich auch tatsächlich in echt sehe und nicht im Standbild. Ja, ich finde es, also ich finde es total interessant, was du erzählst. Also, weil also es ist ja schon, das muss man jetzt mal sagen, das ist schon krass, ne? Also ein Medizinstudium quasi fertig zu machen, um es dann sausen zu lassen. Also das ist ja schon.
Und ich hatte ja sehr hart dafür gekämpft. Also es, ne, so das Abi auf der Abendschule und habe dann die ganze Zeit auch noch nebenbei gearbeitet. Also, gerade weil ich das so sehr wollte, kann ich es so nicht fertig machen. Also ich habe es ja nicht gemacht für Prestige oder weil ich viel Geld verdienen möchte, was ich dann eh nicht so empfehlen würde. Also außer man impft. Aber das war damals noch nicht so eine Fachrichtung. Die gab es damals noch nicht, Impfen, Impfarzt. Das hat sich ja erstmal entwickelt. Ich hatte einfach nicht mehr das Gefühl, dass wir wirklich den Menschen Gutes tun, also so wie wir sie oft im System abfertigen. Und dann habe ich mich halt schon gefragt, was es war, warum ich Ärztin werden wollte, also als kleines Kind. Und das war ja, um Menschen zu helfen und ihnen ja aus Krisensituationen rauszuhelfen und hoffentlich einen besseren Gesundheitszustand irgendwie für sie schaffen zu können. Und das ja, war nicht mehr deckend, das habe ich nicht mehr gesehen. Also es war ja, ich will nicht sagen, dass es nicht manchmal gut ist, ins Krankenhaus zu gehen oder zum Arzt zu gehen, aber ich habe auch viele Sachen gesehen, da habe ich mir gedacht, Mensch, wärt ihr doch zu Hause geblieben, wenn nicht so viel passiert. Gerade auch bei vielen Geburten, also da habe ich so schreckliche Sachen gehört, dass ich irgendwann dachte, okay, zu Hause können auch Sachen schief gehen, aber zumindest wird man nicht so behandelt wie ein Stück Vieh. Also ich bin 15 Jahre Kinderkrankenschwester und ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir eine Frau von einer schönen Geburt in der Klinik erzählt hat. Also vielleicht gab es das mal einmal oder ich habe es vergessen, aber und umso mehr sich die Situation zugespitzt hat, umso weniger ja, konnte ich das dann halt noch machen. Und dann hat sich für mich die Frage gestellt, wie kann ich das, was ich eigentlich machen wollte, trotzdem machen und nicht im System sein? Und gerade momentan ist es dann eben Reden halten, auf Demos gehen, Texte schreiben, was auch immer, irgendwie ein Sprachrohr vielleicht auch zu sein für Menschen, die gerade keine Stimme haben. Also ein Arzt oder eine Ärztin muss für mich nicht mehr jemand sein, der ein Stethoskop umhat und ein EKG oder was auch immer lesen kann, sondern für Menschen da sein und ihnen irgendwie die Hand reichen, geht ja auch anders. Genau, also ich habe mich ein bisschen von diesem starren Bild gelöst, dass ich einen weißen Kittel tragen muss und jemand mir eine Urkunde gibt oder so und sagt, du bist toll und jetzt darfst du Menschen helfen. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt so, wie ich denke, weil ich glaube, das, was die Menschen in der Klinik machen, ist nicht immer so, deckt sich nicht mit dem, was ich für gut halte. Ja.
Da würde ich dir sofort zustimmen, ganz uneingeschränkt. Ne? Also wirklich, das ist, ich kann das so gut nachempfinden, weil ich habe ja meinen Job in der Klinik auch genau deshalb hingeschmissen, weil es einfach nicht mehr ging. Also für mich auch nicht menschlich. Ne? Ja. Noch kurz, was machst du jetzt beruflich? Also du bist ja immer noch Krankenschwester, aber wo arbeitest du jetzt?
Also ich habe ja meine Urkunde auch ganz öffentlich zerrissen. Also die gibt es nicht mehr intakt so. Also von daher weiß ich gar nicht, wie weit ich noch mich offiziell als Krankenschwester eigentlich bezeichnen darf. Aber ich denke, ich warte so lange, das steckt so tief in mir drin, da kann eine Urkunde, ist mir da egal. Ich habe tatsächlich jetzt eine private Anstellung, wo ich bei einem Krankenkind bin, das ich nachts betreue. Und ich habe gefragt, ob ich das sagen darf. Also das ist nachts beatmet und tagsüber atmet das halt alleine, aber muss eine Maske tragen. Also die behandeln Ärzte, ja. Das sind so die Dinge. Also ich mache deswegen auch nur Nachtdienst, weil ich dürfte dann vielleicht dann nicht mehr in die Schule gehen, wenn ich mit dir im Nachtdienst war. Also da werde ich einfach so wütend, dass ich vielleicht nicht richtige bin, um so eine Schulbetreuung oder sowas zu machen.
Verständlich. Vielleicht kannst du einmal für unsere Zuschauer, weil ja nicht alle vom Fach sind, vielleicht kannst du einmal erzählen, warum, also ne, vielleicht fragt man sich jetzt, okay, wie kann ich ein Kind tagsüber, sag ich mal, normal leben und dann, aber nachts braucht es Beatmung. Vielleicht kannst du da kurz das eben erklären.
Das ist eine ganz, ganz seltene Erkrankung. Das ist in der Kinderheilkunde immer wieder mal, dass man so auf ein seltenes Syndrom stößt, das ich bis vor kurzem auch nicht kannte. Und da ist einfach der Impuls zu atmen kommt vom Gehirn praktisch nicht, sobald das Kind sich ausruht oder sehr anstrengt und vor allem, wenn es schläft. Das heißt, die Lunge an sich ist intakt, aber ja, wenn sie rennt irgendwie, dann werden schon auch mal die Lippen blau. Und wenn sie sehr konzentriert ist, muss man sie so ein bisschen im Blick haben, dass sie nicht einschläft und stirbt. Also das ist schon eine wichtige Sache irgendwie, dass man, also ja, es ist eine sehr, sehr ernste Erkrankung, auch wenn es sonst das Kind alles, fast alles am Tag so normal machen kann. Ja, aber der Atemanreiz kommt eben nicht so, eine Maske hilft eben dann auch nicht. Ne? Aber die Ärzte schätzen die Situation anders ein als ich.
Aber du betreust die daheim und dann muss sie daheim? Oder wo?
Ja, die ist zu Hause.
Und da ist dann tagsüber auch immer ein Arzt da? Und oder wie stelle ich mir das vor?
Also ein Arzt sieht sie eher selten, weil das einfach so ein Dauerzustand ist. Also es wird immer von Krankenschwestern betreut.
Und die haben Maske an und das Kind muss dann auch Maske anhaben?
In der Schule ist das so.
Ach, in der Schule, okay. Ach so. Und nicht mal da gibt es dann einen Maskenattest.
Genau. Das ist ein Schulkind, genau. Vielleicht hätte ich das nur sagen müssen, ein Schulkind, ja, das in die Schule geht und da eine Maske tragen muss, zu Hause nicht, zum Glück. Das würden wir nicht zulassen, aber
ja. Ja, hätte ja sein können, dass das Kind dann, wenn die Krankenschwester da ist, irgendwie eine Maske tragen muss oder so. Keine Ahnung.
Es gibt alles. Ja. Zum Glück machen wir das nicht.
Nee. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja viele, glaube ich, außerklinische Beatmungspflegen, wo die Patienten dann durchaus Masken aufhaben müssen. Ne? Also was ja auch, also muss man sich ja auch immer die Frage stellen. Ne? Also zum Beispiel eine Freundin von mir erzählt dann irgendwie, dann kommt ein intubierter Patient irgendwie in die Abteilung, ne, also für eine Untersuchung, und dann ziehen die dem eine Maske auf die Nase, so, wo der halt, ne, hier, das Nummer hat, also, hä? Ne, wo packt man sich an den Kopf? Aber okay, gut, das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja.
Okay, und bist du zufrieden? Also bist du glücklich bei deinem jetzigen Arbeitgeber oder bei deiner, weil es ist ja jetzt eine 1-zu-1-Betreuung, es ist ja was komplett anderes, ne, als diese Abfertigung in der Klinik.
Das war schon immer so ein bisschen auch, also ich habe schon immer wieder in der außerklinischen Beatmung oder außerklinischen Intensivpflege, tracheostomierte Patienten habe ich immer wieder gearbeitet und Entschuldigung, es war immer schon so mein Rettungsanker. Ich bin total froh, dass ich gerade das auch in einer privaten Situation habe und nicht über eine offizielle Stelle oder sowas. Gleichzeitig hatte ich mir ja natürlich mal für mein Leben was anderes vorgestellt. Ne? Also ich bin total dankbar dafür. Es ist auch menschlich, passt es sehr gut. Und gleichzeitig, ja. Aber das geht, ich glaube, vielen so, dass sie jetzt in einer Situation sind, wo sie denken, ey, ich hatte mir die letzten Jahre was anderes vorgestellt. Und ja. Also vom Erfüllungsfaktor, vom Selbsterfüllungsfaktor, vom Weiterentwicklungsfaktor denke ich ja schon, oh Gott, jetzt hast du Medizin studiert, um genau da wieder zu landen, wo ich eigentlich schon mal war. Ja.
Gut, das heißt aber, also ich meine, du weißt ja auch noch gar nicht, wie es weitergehen wird. Ne? Also weiß ja wahrscheinlich im Moment sowieso kaum jemand, der in dem Bereich arbeitet. Wie bist du denn, oder ich meine, wir wissen ja jetzt, dass du kritisch eingestellt bist gegenüber den Corona-Maßnahmen, weil, also sonst wärst du nicht hier, sonst hätten wir uns nicht auf einer Demo kennengelernt. Was hat den Anlass gegeben? Also warum bist du, ne, anders gefragt, warum bist du überhaupt kritisch und warum bist du nicht, arbeitest nicht im Impfzentrum?
Ich habe so viel Geld, ich muss nicht impfen gehen. Also ich wusste von Anfang an, dass was nicht stimmt, aber ich hatte nicht die geringste Ahnung, in welchem Ausmaß. Aufgefallen war mir halt, dass diese Angst, diese Panik mache. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich habe bis vor Corona eigentlich gar keine Medien oder so. Also ich hatte schon jahrelang kein Fernseher und kein Radio und so. Und deswegen ist das voll, also das ganze Vorspiel von Corona ist an mir vorbei und ich habe das erst gemerkt, als das Kind, wo ich gearbeitet habe, nicht mehr in die Schule durfte. Und ich dachte, Mensch, wenn ihr den Leuten solche Angst macht, das ist richtig schlecht fürs Immunsystem. Das macht jetzt keinen Sinn. Ich dachte schon, dass es ein Virus gibt und so. Und also das war immer so auch so im Studium oder in meinem privaten Interesse, war Immunsystem, Stress, Trauma. Da habe ich einfach viele Bücher dazu gelesen. Das macht man im Studium selber gar nicht so ausführlich oder nur am Rande. Und ist, glaube ich, in dem Bewusstsein der Ärzte auch gar nicht so da oder der meisten zumindest nicht. Aber ich hatte einfach genug Zusammenhänge gelesen von Angst, Stress und Immunsystem, dass ich dachte, das ist jetzt echt nicht klug. Aber ich habe mir darüber auch nicht mehr so die Riesengedanken gemacht, weil ich es so gewohnt war, dass man so dumme Sachen im Gesundheitssystem macht, dass ich dachte, ich kann mich nicht mehr über alles aufregen. Und ich hatte mich gedanklich schon auch darauf vorbereitet. Ne? Also ich mache zwar diese außerklinische Beatmung, aber ich habe nie auf Intensivstation jemand beatmet. Und das ist schon nochmal eine andere Sache. Und dann dachte ich, oh mein Gott, wenn hier jetzt gleich das Lazarett aufgebaut wird, dann sollte ich vielleicht nochmal in ein Buch gucken oder so, bevor ich jemanden beatmen muss. Da hatte ich mir schon so meine Gedanken zugemacht. Und dann bin ich zufällig auf ein Video gestoßen, wo über zensierte Videos geredet wurde. Also ich habe mich auch mit der Corona-Situation an sich gar nicht so sehr auseinandergesetzt, weil ich dachte, die geht wieder vorbei und schön, dass es mal ruhig ist und irgendwie ist jetzt Blödsinn, aber vielleicht auch mal gut in der Natur und so. Und dann, als ich gemerkt habe, dass es zensierte Videos gibt und mir Informationen auch vorenthalten wurden, da bin ich dann in diesen Kaninchenbau abgetaucht, ich glaube, wo jeder von uns an irgendeiner Stelle, glaube ich, gelandet ist, wo eins zum anderen kam.
Du hast dich, glaube ich, auch auf Corona-Stationen beworben, ne?
Genau. Ich hatte mich so, also ganz am Anfang von der Corona-Zeit, da war, gab es immer so bei, ich habe ja da noch in Köln gewohnt, bei der Straßenbahn so eine Anzeige, dass Pfleger gesucht wurden, die ganze Zeit durchlief. Mhm. Und gleichzeitig gab es ganz große Plakate in der Stadt vom Bund, dass Pfleger gesucht werden oder Krankenschwestern. Und ich habe mich bei beiden Stellen beworben. Und ich glaube, der vom Bund wurde mir zurückgeschrieben, dass sie gerade niemand brauchen, und aber mich auf eine Liste schreiben. Oder genau, die haben mir, ich glaube, Jobs angeboten, die es schon immer gab, also in der häuslichen Kinderkrankenpflege, was ich eh schon gemacht habe. Also es hatte mit Corona nichts zu tun. Ja, und in der Stadt, bei der Stadt Köln, die haben mich auch nicht gebraucht, haben gemeint, wir schreiben Sie gerne mal auf. Und ich habe gesagt, okay, stellen Sie sich vor, dass ich zu Hause sitze und warte, bis Sie mich brauchen. Also es war die, und dann habe ich halt auch zurückgeschrieben, dass ich es moralisch verwerflich finde, den Menschen solche Angst zu machen, zu suggerieren, dass Pflege, also dass Krankenschwestern konkret auf Corona-Stationen fehlen. Und dann werde ich nicht gebraucht, ja. Also das war so meine Erfahrung mit Corona, ja.
Ging mir genauso. Wahnsinn. Da wirst du dann natürlich schon ein bisschen misstrauisch dem Ganze gegenüber, ne?
Ja. Ja, da hat einiges nicht so zusammengepasst. Aber also ganz am Anfang habe ich schon gedacht, dass da was ist. So. Nur, dass sie es halt schlecht handeln. Und dann sind das Kartenhaus so zusammengefallen.
Und dann bist du ja, also gut, dann hast du, also ne, für dich bist du dann zu deiner Erkenntnis da gelangt, und hatte das dann, also hast du da direkt was draus gemacht, oder hat es einen Moment gebraucht, bis du angefangen hast, dich da auch irgendwie öffentlich zu äußern?
Also ich bin so, ich glaube, 2-3 Mal auf die Demos in Köln, da gab es immer samstags und sonntags welche, und habe mir die halt mal angeguckt, man hat ja viel gehört irgendwie, um mir selber ein Bild zu machen. Und dann hatte ich irgendwo gelesen, dass man den Aufruf, dass man doch auch mal in Berufskleidung demonstrieren sollte. Aber ich glaube, den hatte nur ich gelesen. Ich war die Einzige. Dann hatte ich mir jetzt so den weißen Kittel umgehangen und bin damit auf eine Demo. Und dann wurde ich angesprochen, ob ich meine Rede halten kann. Und ich muss sagen, ich bin wirklich keine geborene Rednerin. Ich bin auch schon bei Gruppenarbeiten länger aufs Klo, wenn es darum ging, irgendwie die vorzustellen, also nur damit ich da draußen bin. Aber die Situation an sich war so ernst, dass ich dachte, ich kann, ne, ich habe ja auch, damals war ja auch der Professor Bakhti eigentlich schon in medialer
Fokus.
Sagen. Die waren da nicht so nett zu ihm und andere, Bodo Schiffmann, so, und ich dachte, die kann man jetzt auch nicht alleine lassen, so. Und ich war auch so ein bisschen naiv und ich dachte, ich gehe auf die Demo und sage, kommt jetzt alle anderen auch und seid mal mutiger, und dann sind wir da 10 Ärzte, beim nächsten Mal 50 oder so, aber war nicht so. Ja, und dann habe ich meine erste Rede, also ich geschrieben und vorgelesen, also das wäre das, was ich mache, also die große Rhetorikerin bin ich nicht, aber mir war es halt wichtig, dass ich was gesagt habe, also dass ich, ja.
Und wie war dann so die Resonanz da drauf, auf das, was du da dann gesagt hast?
Ja, die Menschen haben meistens Tränen in den Augen, wenn ich gesprochen habe. Das wusste ich nicht, dass das meine Wirkung sein wird. Die war sehr gut, also das hat mich auch überrascht.
Ich habe von dir... auch, ich weiß nicht genau, wann es war, ehrlich gesagt. Ich habe von dir ein Video gesehen, da hast du in Köln, ich glaube, auf dem Heumarkt gesprochen. Es war auf jeden Fall im Sommer. Ja. Und ich habe deine Rede gehört und mich hat es wirklich auch sehr, sehr, sehr berührt. Und ich war danach so, auch so hoffnungsvoll, weil ich gedacht habe, mein Gott, wenn solche Menschen sich auch ans Mikrofon stellen und das erzählen, dann, also ne, irgendwas muss doch mal diese Mauer durchbrechen quasi, ne, in dieser Gesellschaft. Und ich war sehr schwer beeindruckt wirklich von dem, was du da vorgelesen hast. Und das hat jetzt noch ein bisschen gedauert, bis wir uns kennengelernt haben, aber ja, auf jeden Fall hast du diese Wirkung auch auf mich gehabt. Mir hat das sehr viel Mut gemacht.
Das ist auch das, warum ich weitergemacht habe, weil ich hatte auch eine Zeit, wo ich nicht mehr reden wollte und dachte, das bringt nichts. Aber das waren auch wirklich die Kommentare unter YouTube, also bei YouTube oder unter meinen Reden, wo die Menschen eben genau das gesagt haben. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich weiter.
Ja. Das hat mich übrigens auch berührt. Ich habe es auch gesehen und ich habe mich da auch ein Stück weit auch identifiziert, weil ich glaube, du hast erzählt, ne, dass du Asthmatiker bist und das. Da habe ich so die Parallelen gesehen zu mir. Ne? Ich habe auch selber Asthma oder allergisches Asthma. Und dann so ne, diese Tatsache, dass da Angst gemacht wird mit Atemnot. Ja, und das jetzt halt auch zu so einer kollektiven generalisierte Angststörung irgendwie sich entwickelt hat, ne? Und da, das war so ein ähnlicher Gedankengang, den ich auch schon die ganze Zeit hatte, ja. Mhm. Irgendwie und konnte mich da dann schon auch mit dem, was du da sagst, auch identifizieren.
Ja, ist auch ganz spannend, weil gerade auch so Lungenerkrankungen sind oft, also Menschen, die viel Angst und Stress und Trauma erlebt haben, haben oft auch vermehrt Lungenerkrankungen. Da gibt es Studien aus Schweden, glaube ich. Mhm. Von daher finde ich das ganz spannend, dass den Menschen auch so solche Angst gemacht wird, ne? Ja. Und ja, das mit dem Asthma irgendwie, eigentlich hätte ich meine Krankengeschichte gerne auch privat unter Freunden und so. Ich finde das gar nicht so doll, das öffentlich auszupacken, aber dann denke ich immer, eben das da draußen sind ja noch mehr, denen zugeht. Und jeder ist dann für sich alleine. Und meine Hoffnung ist halt, dass es zumindest dieses Gefühl gibt, ich bin nicht alleine mit dem Problem. Und da ist sogar jemand aus dem Gesundheitsbereich, die mit der Maske Probleme hat. Und mir fiel es am Anfang schwer, das zu sagen, weil ich ja eigentlich beruflich wird ja als Krankenschwester, trägt man ja auch mal eine Maske, aber nie in dem Ausmaß. Also ich habe nie länger im OP gearbeitet und bei der Arbeit war das mal eine halbe Stunde oder so, das geht dann, ne? Aber ich muss dann das Cortison erhöhen, damit ich länger eine Maske tragen kann. Wo ist denn da der Sinn, ne? Aber da, und auch dieses, dass man es versucht, logisch durchzudenken, wie man das gerechtfertigen kann, dass ich jetzt eine Maske tragen soll und es immer wieder so zu einem Kurzschluss kommt, wenn man so denkt, ey, es passt einfach nirgends. Ich kann einfach nur sagen, dass ich jetzt aus dem medizinischen Bereich komme, genauso schockiert dastehe, wie viele, viele andere auch und nicht weiß, was ich noch dazu sagen soll.
Und wie erklärst du dir jetzt das Verhalten deiner Kollegen oder des Großteils deiner Kollegen, dass die quasi da so mitmarschieren oder mitgehen mit dem Ganze und jetzt da halt einfach alles auch mitmachen, die Masken und die Testerei und jetzt auch die Impfung. Wie erklärst du dir das? Oder hattest du selber nie so den Draht zu den Kollegen?
Ja. Ich glaube, schon immer so ein bisschen eine Einzelgängerin, also eine Gemochte schon, aber ich hatte nie so richtig das Gefühl, dass ich in die Teams so richtig reinpasse. Und ich meine, ich habe zum Schluss bei der Zeitarbeit gearbeitet, das heißt, ich war eh immer nur so ein paar Tage irgendwo. Ich glaube, es sind die gleichen Erklärungen dafür, warum wir auch davor schon die Zustände toleriert haben. Also, wie konnten wir zulassen, dass wir praktisch die Hebammen mit dem Fuß aus dem Beruf rauskicken? Also das war ja ein aktiver Prozess. So. Und da ich jetzt, ne, das ist auch einer meiner Hauptargumente, wie kann es sein, dass wir schon bei der Geburt das Leben so wenig wertschätzen? Und jetzt auf einmal wollen wir die Alten retten, die wir vorher eigentlich schon immer ignoriert haben.
Richtig.
Genau, also ich möchte sagen, das ist nichts Neues. Es ist kein neues Phänomen, dass wir gleichgültig gegenüber diesen Unmenschlichkeiten stehen. Und da muss ich sagen, kann ich mir nicht anders erklären, als wir wirklich aktuell abgestumpft wurden. Ein bisschen ist es auch Teil der medizinischen Ausbildung. Ne? Wenn du das nicht aushalten kannst, sowohl als Krankenschwester wie auch in der Medizin noch mehr, dann bist du nicht geeignet. Das ist ja öfter mal auch so. Gerade in der Pflege habe ich das auch erlebt, das in beiden Bereichen. Und ich weiß auch noch, dass ich, als ich wirklich dann auch, kurz bevor ich praktisch auch aus der Klinik, aus der Zeitarbeit ausgestiegen bin, da habe ich mit Kolleginnen gesprochen, die irgendwie in irgendwelchen Burnout-Kliniken waren. Als ich immer wieder kam, da habe ich halt gelernt, das alles nicht mehr so an mich ranzulassen und abzustumpfen, sodass es mir egal ist. Also das ist das, was man in der Burnout-Klinik irgendwie lernt. Und da habe ich gedacht, so will ich nicht werden. Also wenn das eine gute Krankenschwester ist, dann haben wir eine andere Definition von guter Krankenschwester, kann ich nicht mitgehen. Ja. Und Angst wahrscheinlich auch, ne? Also ich denke einfach, also so rein biologisch gesehen ist einfach die Logik im Frontalhirn. Aber wenn man Angst hat, wird das Frontalhirn nicht mehr durchblutet. Also ist eben diese Situation, wenn man vom Tiger verfolgt wird oder wenn es im Gebüsch raschelt, ist besser, man geht davon aus, es ist ein Tiger und man rennt schon mal weg, bevor man zu lange drüber nachdenkt. Mhm. Deswegen, das Gleiche haben die mit Corona auch gemacht. Da ist der Tiger gekommen und alle sind weggerannt und keiner hat mehr angefangen nachzudenken, ob es ein Tiger war oder nur der Wind im Gebüsch.
Ja. Das ist so diese Angst, ne, die da getriggert wird. Und dann kommt so dieser Erlösungsmoment durch die Maßnahme. Ja? Und daran, das ist so dann so ein Dopaminausschuss durch Maßnahme und durch Impfung. Ja? Da kommt dann die Beruhigung im Gehirn. Und das ist schon fast so wie eine Sucht, die dann da entsteht. Ne? Das ist so wie so ein generalisierter Angstpatient oder ein Angstpatient mit einer generalisierter Störung, der dann vielleicht, was weiß ich, ständig am Pulsoximeter hängt oder so, ja.
Ja.
Irgend so eine erleichternde Handlung, ja, und das sehe ich halt, ne, die ganze Zeit da draußen im Moment.
Ja. Maja, was machst du denn? Achso, Entschuldigung, wenn du noch kurz dazu was sagen wolltest.
Nein, also ich glaube, die ist so groß, dass manche Menschen sich schon unbewusst weigern, die Wahrheit zu sehen, weil sie dann wüssten, wir sind draußen.
Das, ich meine, das erlebst du ja selber auch, ne? Also wenn wir mit den Kollegen durch die Straße gehen, in Dienstkleidung, und erzählen, was wir sehen und erleben, stehen am Straßenrand trotzdem Leute und schreien uns an. Das ist verrückt. Verrückte Welt.
Ja, als Krankenschwester, das ist echt schon, das trifft so gar nicht zu und deswegen ist es so absurd und trotzdem tut es weh irgendwie. Oder vielleicht, dass es überhaupt nicht zusammenpasst, tut irgendwie weh. Ja.
Das ist ja irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass es ja nichts mehr mit Vernunft zu tun hat, sondern im Grunde nur noch Ideologie. Ich meine, die Menschen, die das betrifft, beziehungsweise die Menschen da draußen, wenn die sehen, hey, da gehen ja 300 oder 200 Krankenschwestern und Ärzte und Rettungssanis und so, gehen auf eine Demo und zeigen sich da, dann müsste das ja eigentlich eher so den Reflex auslösen, okay, da müssen wir mal genauer hinhören. Ne? Aber das hat man halt medial irgendwie so hinbekommen, dass das eine völlig ideologisierte, ein ideologisiertes Thema wird, das man gar nicht mehr anrühren darf, ja, weil du sonst von allen Seiten irgendwie einen Shitstorm bekommst.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen uns dann das wieder zurückholen, ja, dass sich die Menschen mit uns auch auseinandersetze, ja, und sich das auch anhören. Die Frage ist nur, wie schafft man das?
Naja, Maja macht ja schon einiges, ne? Vielleicht, also das würde mich jetzt tatsächlich auch nochmal interessieren, vielleicht magst du nochmal so erzählen. Also du hast jetzt gesagt, du hast deine erste Rede gehalten, das war spontan. Und danach hast du ja noch weitere Reden gehalten. Das magst du das mal erzählen?
Also wer die Reden hören möchte, ich glaube, fast alle stehen auf meinem YouTube-Kanal, außer die Zensierten. Also es wurde nur bisher nur die eine zensiert, die aus dem Sommer. Aber die ist dann auf meinem Telegram irgendwo ganz oben. Vielleicht kann ich die mal pinnen. Genau, da kann man sich anhören, was ich so gesagt habe. Und da habe ich aber immer so auf Demos gesprochen, hier in der Umgebung. Und vor, ich weiß nicht, 6 Wochen oder so, habe ich dann zum ersten Mal gedacht, oder ich habe das schon länger gedacht, dass wir eigentlich mehr mit den Menschen auf der Straße in Kontakt kommen müssen. Also auf den Demos habe ich ja irgendwann, musste ich ja nichts mehr aufklären. Alle Menschen wussten das und ich habe versucht, den Menschen irgendwie noch menschlich oder sowas zu geben oder Hoffnung zu machen. Und dann dachte ich ja, dann muss ich mal mit den Leuten auf der Straße reden. Und wir haben das schon mal ganz am Anfang gemacht in Köln mit einem Arzt, dem Dieter Langer, ein Epidemiologe. Und mit einem Medizinstudenten, dem Aaron, da waren wir schon immer mit mit diesen Kurven und Daten und Zahlen und Blättern und draußen und haben mit den Leuten einzeln gesprochen, mit mittelmäßigen oder wenig Erfolg, weiß ich nicht, kann man schwer messen. Ja, und vor kurzem habe ich dann gedacht, habe ich mich dann wirklich fürs Einkaufszentrum alleine gestellt mit einer Box und einem Mikro. Und habe es einfach mal versucht und ich hatte wirklich Sorge, dass die mich verprügeln oder so. Also ich habe das als Demo angemeldet, aber das ist ja schon auch sehr verletzlich, irgendwie die Situation, wenn man keine Masse um sich rum hat, die wirklich, man weiß, die klatschen, weil sie die gleiche Meinung haben. Und da habe ich versucht, auch wirklich diese Gefühlsebene und mit auch anzusprechen. Ne? Also was für eine Kindheit ermöglichen wir uns an Kindern? Und gar nicht so sehr dieses Impfen und Corona, sondern wo sind wir hier menschlich hingekommen? Und spannenderweise wurde ich mit Blumen beschenkt. Einmal wurde mir Geld zugesteckt und ich hatte noch nicht meine Spendendose aufgestellt. Ja, und also auch wiederholt Blumen irgendwie, dass mir die Leute Blumen gebracht haben, weil die sich so darüber gefreut haben. Und ich weiß gar nicht, ob denen immer klar war, dass ich Corona-kritisch war, aber alle waren sich einig, dass wir im Gesundheitssystem ein Problem haben. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man vielleicht zusammenkommen kann, dass wir ein Gesundheitssystem brauchen, wo es wieder um Gesundheit geht, weil das sind viele oder da sind zumindest alle irgendwie einer Meinung. Ja, und ich meine, ein Gesundheitssystem, das keine Überlastung kennt, dann wären wir ja auf der Sache wieder draußen. Also ich habe versucht, so das psychologisch geschickt zu machen, was auch oft gut geklappt hat. Ja, und dann hatte ich das jede Woche gemacht, bis ich die Steffi kennengelernt habe. Und jetzt bin ich organisatorisch einfach so viel anders eingespannt, dass es gerade keine Einzeldemos von mir gibt. Aber,
ja. Aber ich, also ich bin wirklich, also ich bin sehr bedauerlich auch, dass ich dich nie getroffen habe, wenn du dich hier wir wohnen ja tatsächlich in der gleichen Stadt, verrückt. Aber also ich frage mich, also da gehört ja so viel Mut dazu. Also ich bin wirklich schwer beeindruckt. Ich hätte den Arsch nicht in der Hose, mich da irgendwo hier hinzustellen alleine.
Und ich sage meistens, also ich werde meistens gefahren und ich sage meistens, können wir jetzt nochmal umdrehen. Und wenn ich dann auf den Platz laufe mit meiner Box, denke ich so, ich bin Wonder Woman oder so und versuche mir irgendwie vorzustellen, jemand zu sein, die ist viel besser, also die mutiger und stärker und selbstbewusster ist als ich in dem Moment, weil ich habe, und dann, was für mich der Punkt ist, ist zu tun, obwohl ich das eins der schrecklichsten Dinge ist für mich überhaupt, mich in der Öffentlichkeit hinzustellen und zu reden. Also wirklich, dass ich denke, es gibt so viele Menschen, die gerade keine Stimme haben, die nicht gehört werden. Und ich kann es, also ich kann es möglich machen, auch wenn es mir schwerfällt. Und wenn ich für ein paar Menschen da sprechen kann, und eben auch diese, also ich habe das zum ersten Mal, da hatte ich schon richtig Angst, aber als dann diese guten Rückmeldungen kamen und Menschen so das Gespräch mit mir gesucht haben oder eine Frau lag mir auch weinend in den Armen, weil sie so erleichtert war, endlich ein gesunder Mensch hier. Und dann dachte ich mir, okay, wenn es einfach dieses Stück Menschlichkeit ist, das ich dort irgendwie ein bisschen verbreiten kann, vor dem Einkaufszentrum, dann das ist das, was ich jetzt tun kann, wenn ich auch diese, das Nichtstun kann ich auch ganz schlecht aushalten. Also in der Situation, also ich kann schon auch nichts tun, aber jetzt gerade ist es schwierig. Ja, und ich denke mir immer, einer muss sich ja auch um die Situation der Kinder kümmern. Also die haben echt nichts damit zu tun und was wir mit denen machen, das macht mich so wütend und so traurig, ja.
Maja, das, was du da machst oder gemacht hast, dieses allein ne, vor einem Einkaufszentrum stehen, da gibt es einen Film so in der veganen Szene, der heißt The Witness. Und da geht es um einen Unternehmer, der sich so einen Van ausgebaut hat mit Bildschirm an die Seite gebaut. Und der fährt durch New York und zeigt dort quasi die Bilder vom Schlachthaus und wie man mit den Tieren umgeht. Und der macht es auch ganz allein. Und als mir Steffi von dir erzählt hat, da habe ich auch sofort an den denken müssen, ja, dass du da so ganz allein dich da hinstellst und dich das traust, das schon.
Ja, also ich habe immer wieder auch versucht, Gruppen zu formieren und zu organisieren und ein bisschen hatten wir das auch am Anfang der Corona-Zeit. Also daher gibt es auch noch diesen Namen Menschen für Gesundheit, weil wir so eine bunte Gruppe waren aus vielen Gesundheitsberufen, Ärzten, Medizinstudenten und also nicht viele, aber so eine Handvoll. Aber es war oft schwierig, so die Energien so zu bündeln, weil jeder so ein bisschen was anderes wollte. Und dann, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich im Organisieren und Mobilisieren nicht so wirklich weiterkomme und die Leute so in ihren Ängsten sind, auch sich nach außen zu zeigen, dass ich irgendwann dachte, okay, dann mache ich jetzt einfach. Also es war auch ein bisschen so aus Verzweiflung, weil ich jetzt nicht 10 Leute kannte, die das mit mir machen. Hm. Genau, ich bin am 12. in Jülich spreche ich da und wenn da Leute zum Beispiel kommen wollen und einfach sich in Berufskleidung mit dazustellen wollten, das wäre zum Beispiel mal so ein Schritt, dann könnte man sagen, okay, wir sind vom Gesundheitsbereich mehr. Ist eine ganz kleine Demo, ich mag das total gerne, wenn man da nochmal anders mit den Menschen auch in Kontakt kommt. Groß ist auch gut, anders gut. Ja, und ich finde es halt schön, weil ich habe da halt ein bisschen geübt, dieses, wenn ich so vor dem Einkaufszentrum stehe, dann halte ich jetzt nicht so im Prinzip eher eine Rede, weil die Leute laufen vorbei. Das heißt, ich arbeite eher mit so Parolen oder 3, 4, 5 Sätzen irgendwie, dann, die dann einen Sinnzusammenhang geben. Und das ist ja auch das, was wir jetzt auf der großen Demo machen oder versuchen. Und irgendwie so rückblickend denke ich, okay, ich habe da geübt für den Zug in Düsseldorf. Ja, und ich finde es so schön, das möchte ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich betonen. Ich war gerührt, zutiefst gerührt nach dem letzten Samstag, weil ich wirklich sehen konnte, wie so über 3 Wochen alle meine Kolleginnen und Kollegen mutiger geworden sind und selbstbewusster und sich ans Mikro beziehungsweise nachher ans Megafon getraut haben. Das hat, auch wenn ich jetzt drüber spreche, da geht mein Herz auf, weil ich da mein ganzes Berufsleben schon drauf warte, dass wir endlich den Mund aufmachen. Macht weiter so. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sich das anfühlt. Ich finde das so toll. Ja.
Wisst ihr, was cool wäre? Wenn die Krankenschwestern in Deutschland die Trucker, die Krankenschwestern, die Trucker der Deutschen wären.
Nochmal?
Die Krankenschwestern, die Trucker der Deutschen.
Ja. Also, Thorsten, ich möchte mal sagen, die Bilder, ne, aus Düsseldorf, die gehen tatsächlich deutschlandweit durch alle Zeitungen. Ich habe heute schon wieder einen Artikel gelesen ich glaube, es war Fokus oder so. Es war, hatte gar nichts irgendwie mit der Krankenpflege zu tun, aber eben halt mit dieser Impfpflicht und dann war schon wieder ein Bild von unserer
Demo. Ja, ich habe es gesehen.
Also mega. Also,
es ist, ne, halt einfach auch so und, mega geil plakativ, ja.
Genau. Und was noch ist, also, und das finde ich halt auch so schön, also bei uns läuft das wirklich gut und, ne, aber was ich so schön finde ist, dass ganz, ganz viele Kollegen halt auch woanders jetzt den Mut quasi gefasst oder ich weiß nicht, oder vielleicht, ne, hatten sie gar nicht irgendwie, vielleicht vermutlich das Problem, aber vielleicht irgendwie so jemand, der sagt, okay, komm, wir machen das hier, ne? Auf jeden Fall gibt es jetzt ja wirklich deutschlandweit auch an immer mehr Standorten auch ähnliche Formationen und, ne, Kollegen in Dienstklamotte. Und die Feuerwehr, zum Beispiel Feuerwehr Berlin, hat sich jetzt auch, ne, öffentlich gezeigt in den Dienstklamotten. Und also ich glaube, und gleichzeitig im Übrigen immer mehr Artikel, die quasi versuchen zu diffamieren. Also ich meine, das machen sie die ganze Zeit, aber jetzt fand ich es halt tatsächlich gerade nochmal auch krass. Und auch irgendwie Parteispitzen, die aufrufen, mobil zu machen gegen die Demonstranten. Ne? Also das ist jetzt auch nochmal. Und ich glaube, dass die Angst haben. Ich glaube wirklich, dass da langsam das ankommt, dass wir auf der Straße sind und dass das eben einfach diese Reaktion auslöst, weil die einfach jetzt auch langsam Schiss bekommen, weil wir Druck machen.
Ja, die haben auch deswegen verstärkt Angst, weil ganz schwer wird, auch euch zu unterstellen, dass ihr irgendwie radikal wärt oder irgendwie.
Mit dem Herzchen auf dem Banner.
Bitte?
Mit dem Herzchen auf dem Banner. Also.
Ja, also das passt. Also da wäre dann die kognitive Dissonanz dann doch ein bisschen zu groß, wenn sie dann schreiben würde, lauter Nazi-Krankenschwestern laufe durch die Straße und wolle irgendwie so, ja, was weiß ich, wie heißt es immer?
Nix Nazi-Krankenschwester, Thorsten, Fake-Krankenschwester. Ah. Das war ja der Vorwurf, der erste Vorwurf, dem können wir ja ganz leicht entgegensetzen, indem, also erstens sagen, laden wir mal ein, auch mit uns zu sprechen, das ist das eine. Das andere ist, deswegen ist es gut, wenn so viele ans Mikro kommen und von ihren Erfahrungen erzählen. Und natürlich kann man sich ja seine Berufsurkunde oder Ähnliches auch noch um den Hals hängen, also, ne, wenn man möchte.
Wenn man sie nicht zerrissen hat.
Wenn man sie nicht zerrissen hat.
Ich habe die zerrissen um den Hals. Aber genau. Man kann die noch zusammensetzen, das sieht man noch. Genau. Und Berufsurkunde und auf jeden Fall, ich finde halt auch immer, natürlich werden sich da 5 Leute reinmogeln, die nicht so richtig zum Gesundheitsbereich gehören. Aber dafür sind ja mindestens, ich weiß nicht, wie viele gerade im Dienst und können nicht demonstrieren irgendwie. Und ich fand das zum Beispiel so toll, als dieser Herr das Mikro genommen hat für seine Freundin, die Altenpflegerin ist und arbeitet und nicht auf der Demo sein konnte. Also wegen sowas jetzt einen Aufstand zu machen, das passt halt irgendwie dann auch nicht so zusammen. Ja. Und die allermeisten, mit denen muss man wirklich nur reden und man weiß das ja sofort. Also ich finde, die Geschichten, die wir zu erzählen haben, die kann man sich nicht ausdenken.
Ja, richtig. Und deswegen meine ich ja, also ne, ich glaube wirklich, da wir machen Druck und da ist eher jetzt so der letzte oder nicht der letzte, aber halt so ein Versuch, das ganz massiv zu unterbinden und uns da halt zu diffamieren. Und da das eben halt ja genauso wie die Demonstrationen, die Spaziergänge und so halt jetzt auch deutschlandweit passiert, wird es halt auch, ne, es wird schwierig. Ja, wir machen weiter, ne?
Wir machen weiter. Darf ich noch eins vorstellen, was ich sonst noch mache? Ich glaube, ich hatte das mal erwähnt, dass ich auch Briefe schreibe an Ärzte, also teilweise an ganze Abteilungen von der Uniklinik, wenn man dann die Briefe an die Pforte bringen kann und kein Porto zahlen muss, aber auch Impfärzte. Und also ich habe, jetzt sind wir bald bei den 1000, also ich habe noch so Helfer und bin da versucht, so einen schönen Brief zu machen, ein kleines Dankeschön. Und dann habe ich halt so ein Anschreiben gemacht, das halt relativ persönlich ist, wo der Nürnberger Kodex nochmal so erwähnt wird, aber auch ich einfach mal frage, wie geht es Ihnen so innen drin? Ist es noch so die Person, die Sie sein wollen? Genau, und dann habe ich da halt, dann haben wir noch so ein Schokoherz, ich finde die Kamera hier nicht, mit reingetan, um entwaffnend zu sein und hoffentlich so ein bisschen die Bereitschaft, den Brief auch zu lesen, zu fördern. Genau, und dann haben wir halt, also einmal so ein Anschreiben. Und dann haben wir die Impfnebenwirkungen vom Paul-Ehrlich-Institut nochmal gegenübergestellt zu den herkömmlichen Impfungen. Und dann habe ich halt noch so Auszüge aus der ärztlichen Berufsordnung reingetan, die jetzt halt besonders wichtig sind. Genau, und ich habe das noch nicht fertig, aber wer das unterstützen möchte, der kann, das wird auf meinem Kanal gepostet, entweder finanziell mit für Portokosten. Oder man kann sich das dann auch ausdrucken und selber verschicken. Genau, also kommt auf den Telegram-Kanal bald, wird fertig gemacht, wer das auch machen möchte. Wer denkt, man kann die ja auch zu den Ärzten zum Beispiel fahren, wenn man zu den 10 Ärzten um sich rum oder so, genau.
Und jetzt hast du gesagt, dass das Anschreiben hast du ein bisschen persönlich gestaltet. Das heißt, also da steckt ja wirklich richtig, richtig viel Arbeit hinter, ne? Ist ja dann nochmal was anderes, ob man einfach irgendwie 100 Kopien macht und irgendwo in Briefkästen schmeißt oder ob man sich wirklich diese Arbeit macht, ne?
Ja, habe ich gemacht aus dem Grund, weil ich habe eine Zeit lang das Gefühl gehabt, dass alles, was ich mache, eskaliert die Situation noch mehr. Ich weiß nicht, ob ihr da auch mal durch seid, aber ich bin auch eine Zeit lang mal nicht mehr auf Demos und habe mich ganz zurückgezogen und dachte, mein Gott, das bringt, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Bis ich dann halt so dieses Interview mit dem Professor Dismit gehört habe. Kennt ihr den aus dem Corona-Ausschuss? Der eben sich mit Massenpsychologie sehr gut auskennt oder Massenformation und meint, dass es ganz wichtig ist, dass unsere Stimme nicht versiegt, dass wir nicht aufhören zu sprechen, auch wenn man das Gefühl hat, es bringt nichts. Aber wenn die Stimme wegbricht, dann wird es noch schlimmer. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht überzeuge ich die nicht, aber vielleicht ist es ein Annäherungspunkt, ein Teil von vielen oder vielleicht berühre ich sie zumindest menschlich, dass sie vielleicht nochmal so in sich gehen, wo wir hier gerade hingehen. Und mir ist schon klar, dass viele den wahrscheinlich auch gleich in die Tonne werfen werden und nicht bis zu den Impfnebenwirkungen kommen oder so. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und ich hoffe halt, dass sie, dass es irgendwas bewegt oder berührt in den Menschen. Ja.
Hast du da schon mal eine Reaktion drauf bekommen auf so einen Brief?
Leider noch gar nicht und wir sind bald bei den 1000, aber wir haben schon, also ich habe schon mal am Anfang von der Corona-Zeit mit anderen Menschen eine Briefaktion gemacht, wo wir Ärzte mobilisieren wollten und gesagt haben, wenn sie auch ein bisschen kritisch sind, können sie sich bei uns melden. So. Und da war ich das schon gewohnt, dass da eigentlich keine Rückmeldung kommt. Und das hatte mich auch am Anfang entmutigt. Und bei dieser zweiten Aktion dachte ich, aber man weiß nie, was man bei den Menschen bewirkt. Also es daran zu messen, ob man eine Rückmeldung bekommt, das geht, also ne, vielleicht habe ich ihnen ja eine Person zum Nachdenken angeregt, aber sie hat mir es nicht geschafft, mir zu schreiben oder vielleicht hört jemand auf zu impfen oder sieht es ein bisschen kritischer, aber schreibt mir das nicht. Also das ist die Hoffnung dahinter.
Wow. Das ist echt eine gute, also ja. Hast du denn, also ich meine, Hast du irgendetwas, weil die Krise hat so viel Schlechtes auch hervorgebracht, aber hast du irgendwas, wo du sagen würdest, das ist gut an dieser Corona-Krise?
Ja, auf jeden Fall fand ich die letzte Demo sehr gut und den Mut meiner Kolleginnen und Kollegen, das finde ich einfach klasse. Und dass ich dich kennengelernt habe und merke, so, ich bin nicht die Einzige, die sich echt richtig schwer tut im System. Ich denke, jetzt ist der Moment, wo das Alte zusammenbricht und ein neues Gesundheitssystem entstehen kann und wird. Die Frage ist so ein bisschen, wie lang dauert das? Aber für mich war das wirklich ein sehr, sehr emotionaler Moment, wo ich gesehen habe, die anderen trauen sich jetzt auch ans Mikro und erzählen das. Und ich denke, das ist der erste Schritt, dass wir die Wahrheit benennen. Und auch wenn das jetzt gerade so aussieht, als wäre die ganze Welt voller Lügen, gibt es ja auch diesen Keimling an Wahrheit. Und den finde ich wunderschön. Ja. Also klar gibt es bei mir viele Tage, wo es düster aussieht und ich auch Debris bin und vielleicht auch mal richtig hoffnungslos. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr froh darüber, dass wir jetzt was auch was Neues aufbauen können. Es dauert noch ein bisschen, aber ja. Und ich denke, wir sind alle über uns hinausgewachsen. Ich weiß nicht, Steffi, wie es dir geht, aber ja.
Auch definitiv, hätte ich mir auch so nicht vorgestellt, vor einem, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren. Aber wir haben den Titel der Sendung heute ja auch so genannt, besondere Zeiten, besondere Menschen, wie die Krise uns stärker macht. Und ich finde tatsächlich, dass du, dass du bist ja so ein Mensch. Dich hat das offensichtlich ja, also wirklich über dich hinauswachsen lassen, ne? Also du hast ja selber gesagt, du hättest dir nicht vorstellen können, dich da irgendwo, ne, auf so einen Platz zu stellen und mit völlig fremden Leuten dann da irgendwie, ne, mit deinen Reden dann da irgendwie mitzunehmen. Und was du auch, also ne, was du halt auch so alles machst. Und ich persönlich finde halt immer, deswegen, das ist so spannend, dass ich finde immer, diese Krise, die zeigt wirklich so das Schlechteste in den Menschen und in der Gesellschaft, aber gleichzeitig immer auch so das Beste in jedem Einzelnen. Mhm. Ne? Und und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich weiß, dass da draußen noch ganz, ganz viele andere gibt, die genauso denken wie wir. Und ich würde mich so freuen, wenn wir es vielleicht schaffen würden, tatsächlich ein neues Gesundheitswesen aufzubauen, wo es eben tatsächlich um Gesundheit geht, ne? Und nicht um das, was wir jetzt haben, ne? Abfertigung, Geld verdienen, der Mensch nicht mehr gesehen wird, es wirklich nur noch um Zahlen geht und möglichst viele Pillen zu verticken und wenn es dann einfach Gesundheit ist, um die wir uns kümmern und die Menschen dazu befähigen, gesund zu bleiben und gesund zu werden, weil das liegt ja sehr viel auch immer an einem selber und gar nicht unbedingt an dem Therapeuten.
Ich denke, dass wir auch die Welt so gestalten können, dass sie gesund sind und gesund bleiben. Also vieles in unserem, im ganzen Aufbau des Systems macht uns ja krank und wir können, es ist ja super schwer, nicht nur im Gesundheitsbereich ein erfülltes Leben zu haben, einen erfüllten Beruf. Also das, oder auch das Schulsystem, also unsere eigenen Bedürfnisse sind ja ganz selten irgendwie Thema in unserem Leben und unserer Welt. Und ich stelle mir halt auch vor, eine Welt zu schaffen, die viel gesünder ist, wo man gar nicht mehr so viel Gesundheitssystem braucht. Das wäre so mein schönster Wunsch. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wie man das macht.
Ja.
Und da lade ich alle ein, darüber nachzudenken, wie die Welt gesünder sein kann. Dafür muss man ja nicht Medizin studiert haben. Vielleicht ist es auch eher hinderlich, Medizin studiert zu haben. Manchmal. Nicht den Blick von außen vielleicht, ja.
Ja, das stimmt. Thorsten, gibt es noch irgendwelche Fragen im Chat eigentlich an Maja?
Ich sehe den Chat leider nicht, Steffi. Bei mir ist Ausschaltung. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe leider, ich habe jetzt böse Nachrichten gesehen, dass wir, ich weiß nicht, warum da jetzt nicht zu sehen ist.
Okay, ich habe nichts Böses gesehen, also ich habe ihn, ach doch, da einer, ja gut, aber das scheint ja irgendein Verrückter zu sein.
Also das ist nicht so, nichts ist, wo man drauf antworten könnte, ne? Also eine Frage oder ein Argument oder ein Inhalt, so, sondern, ja.
Das ist ja immer so.
Auch auf YouTube, wo ich so denke, ich rede gerne mit euch, aber Aber da kann ich jetzt leider gar nichts mehr zu sagen. So.
Ja, muss auch nicht immer. Also ich meine, es kommt ja immer darauf an, ne? Also klar, wenn man jetzt irgendwie so irgendwas vorstellt, ein Projekt oder so, dann gibt es natürlich Fragen, aber hier ging es ja, ist eher so, dich kennenzulernen, was, ne, wer du bist und was du machst. Und wahrscheinlich hast du dich so gut erklärt, dass es keine Fragen gibt. Super. Genau, deine Homepage, also ich weiß gar nicht, die haben wir, glaube ich, eingeblendet zwischendurch, ne? Die Homepage und einen Telegram-Kanal hast du ja und einen YouTube-Kanal. Und man findet dort eben die Aktionen, die du machst und wahrscheinlich auch, wenn du irgendwo bist, wie zum Beispiel jetzt, du hattest gesagt, am 12. in Jüchen.
Jülich, genau. Das ist auch auf meinem Telegram-Kanal. Also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, aber das ist den nächsten Samstag. Aber das ist um 11, ich komme trotzdem zur großen Demo, keine Sorge. wird dann halt ein strammes Programm. Genau, also ich glaube, Telegram ist am besten, um mich zu verfolgen. Ich bin nicht so die super Social-Media-Expertin und nicht immer so toll, mich nach außen zu präsentieren. Ich bin auch da, wenn ich nicht poste. Genau. Ja, ich mache das alles mehr oder weniger alleine. Genau. Also wenn da mal was nicht so mega professionell ist, dann bitte verzeiht mir. Und auf meiner Homepage kann man auch über Nachrichten mir E-Mails schreiben. Also menschen-für-gesundheit, also -gesundheit.de. Genau, falls jetzt jemand noch Fragen hat, dann kommen da die E-Mails bei mir an.
Okay, super. Thorsten, hast du noch eine Frage?
Nö, also ich könnte natürlich jetzt noch stundenlang weiter mit dir quatschen, Maya, aber ich glaube, wir haben jetzt schon fast anderthalb Stunden.
Entschuldigung, ich habe gerade einen Kommentar gelesen. Ich war bald dabei, als Maya ihr Examen zerrissen hat. Hammerharte Aktion. Mich gerade kurz aus dem Konzept gebracht, ja.
Ja, sehr cool. Genau. Wir haben tatsächlich also schon ein bisschen überzogen. Normal machen wir so eine Stunde. Aber ist nicht schlimm. Es war ein super interessantes Gespräch. Ich könnte mit dir auch noch jetzt wahrscheinlich auch noch weiter quatschen, stundenlang. Aber ich weiß nicht genau, wie lange unsere Zuschauer da bleiben. Und im Anschluss gibt es ja noch eine Sendung. Deswegen sind wir immer ein bisschen begrenzt mit der Zeit.
Wir müssen das auch mal andersrum machen. Vielleicht dann mit einem Glas Wein, weil jetzt weißt du so viel über mich und ich gar nicht über dich.
Das machen wir auf jeden Fall, ja. Genau.
Und Thorsten vielleicht auch. Ne? Weiß ich, über den weiß ich eigentlich gar nichts. Der ist so, der Helfer, der Videoschneider. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Ich bin dir so dankbar für die tollen Videos, die du, also diese Werbetrailer für unsere Demo. Ohne Thorsten würde es die nicht geben. Ja, total schön. Danke.
Hab ich gerne gemacht.
Ja, danke, dass ihr auch das hier aufgebaut habt und dass wir das heute die Möglichkeit haben. Ihr arbeitet ja auch schon richtig lange und richtig viel daran.
Naja, ja. Steffi wesentlich mehr.
Wir alle arbeiten ja daran.
Wir tun alle, was wir können, würde ich sagen. Oder ich glaube auch nicht, dass es ein Wettbewerb ist, wer jetzt mehr macht irgendwie.
Nee, das nicht.
Wichtig ist, dass wir was tun und uns nicht überarbeiten, aber alles geben, was wir können, so das gute
Maß. Genau, aber tatsächlich wirklich auch auf sich selber zu achten. Ne? Ja. Also nicht, also ne, wenn die Grenze da ist, ist die Grenze da und da muss man da wirklich, also ich treffe häufiger auch Leute, die über ihre Grenzen gehen und das sollte man nicht machen, weil wenn man dann irgendwann zusammenklappt, dann kann man gar nichts mehr machen. Ne?
Ja. Also das habe ich auch schon, also ich hatte auch eine Zeit, wo ich mich sehr zurückgezogen habe, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt erstmal selber nach mir gucken, wie soll ich anderen Menschen Mut machen, wenn es mir selber nicht gut geht. Ich glaube, das ist, oder ich bin mir ganz sicher, das ist das Allerwichtigste, dass man auf sich selber aufpasst und dann kann man auch für andere da sein. Ja.
Das stimmt.
Ja. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Maya, vielen, vielen Dank, dass du da warst und wir sehen uns dann am Samstag.
Genau, bis Samstag und ich hoffe, wir sind noch mehr und noch mutiger. Genau.
Maya, vielen Dank. Tschüss. War ein sehr bewegendes Gespräch. Danke dir. So, Steffi.
So. Jetzt. Ich muss es einfach nochmal sagen, ich bin wirklich so beeindruckt. Ne? Also,
Ja.
Ich bin wirklich beeindruckt.
Sehr mutig. Ja, ich mal schon sage. Also es wirklich. Mache ganz wenige Leute so konsequent auch und dann auch so konsequent zu sich selber stehen, ja, und zu sagen, hey, nee, da kann ich irgendwie nicht weitermachen in dem System oder naja, jetzt das mit Corona und so. Also schon, ja.
Ja, auf jeden Fall. So, aber in Anbetracht der Zeit machen wir mal Schluss für heute, würde ich sagen.
Ja, machen wir noch einen kleinen Hinweis auf nächste Woche.
Genau, kleiner Hinweis auf die nächste Woche. Da haben wir auch total, wie ich finde, total interessante Gäste. Mhm. Wir haben nämlich ein Ehepaar. Einer ist geimpft und geboostert und einer ist ungeimpft. Und alle beide kommen mit zur Demo aus verschiedenen Gründen. Und es wird total interessant sein zu hören, wie man, also beide übrigens, achso, habe ich vergessen zu sagen, ne, beide auch aus dem medizinischen Sektor, beide auch Krankenpflege. Hm. Und haben aber völlig, also ne, geht völlig konträr. Ich finde das so spannend und bin wirklich sehr gespannt, was sie auch erzählen, wie sie das managen im Alltag, weil ich stelle mir das schon ein bisschen schwierig vor.
Ja. Aber spannend, und wenn dann beide, wenn dann so, wenn du dann so, da so vielleicht auch erzählt bekommst, wie beide dann auch im Alltag miteinander klarkommen, obwohl sie vielleicht eine unterschiedliche Meinung haben, gerade zu dem Thema und dann zusätzlich noch im Gesundheitswesen arbeite und dann noch auf Intensivstation arbeite und so weiter, dann ist das natürlich besonders spannend zu hören.
Wobei nur einer von beiden, ne, auf Intensiv arbeitet. So.
Aber sie auch, hat auch mal, oder?
Weißt du was, Thorsten, lass uns das Gespräch nächste Woche mit den beiden führen.
Okay, alles klar. Gut. Noch ein Hinweis, jetzt gleich beim Ralf Ludwig in der Sendung, da geht es um das Thema Waffengewalt gegen Spaziergänger. Was sagt das Grundgesetz und ist das BVG noch verfassungstreu? Da lohnt sich's doch auch noch einzuschalten oder dran zu bleiben, dabei zu sein. Machen wir Schluss für heute, oder Steffi?
Machen wir Schluss, reicht.
Alles klar, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis nächste Woche.
Genau, bis nächste Danke, Woche. Schön. Schön, dass ihr da wart und tschüss.
Ciao.
Dann in den Medien, im Fokus, in mehreren Tagesblättern. Ich finde, das war sogar nach der ersten Demo richtig gut. Deshalb laden wir wieder ein am kommenden Samstag am Johannes-Rau-Platz.
Das machen wir nämlich jetzt jeden Samstag. Wir treffen uns um 15 Uhr und zwar relativ weit vorne Richtung Straße, damit wir direkt in der richtigen Position sind, um als Gesundheitspersonal vorne wegzulaufen.
Und da wir fotografiert werden und abgebildet werden in den Medien, zieht eure Berufskleidung an, macht euch wirklich gut kenntlich, sortiert euch gut im Zug, schickt die Leute, die keine Uniform haben, ein bisschen nach hinten, damit wir einfach ein gutes Bild nach außen geben.
Und hängt euch gerne, wenn ihr mögt, auch eure Berufsurkunden um den Hals, eure Arztausweise, was auch immer. Denn uns wurde ja vorgeworfen, dass wir fake sind von diversen Medien. Und also wer mag, das ist natürlich keine Pflicht, aber es gibt auf jeden Fall ein schönes Bild, wenn ihr das macht.
Genau, herzliche Einladung auch an die Menschen aus dem Rettungsdienst. Ihr habt tolle Uniformen, ihr seid mehr als herzlich willkommen, bei uns mitzulaufen.
Und wer mag, kommt gerne auch nach vorne. Wir haben vorne an der Zugspitze ein Mikrofon und eine Box. Überlegt euch kurze, prägnante Sätze und ja, traut euch, kommt nach vorne. Das Mikro ist offen, gerne jederzeit einfach, den Mut haben.
Kopf hoch,
genau, eure Stimme zählt.
Das ist noch nicht so
kommt
weit.
Zahlreich und kommt am Samstag an den Johannes-Rau-Platz.
Dein Herz
Wir freuen uns auf euch.
Für eine Ewigkeit. Halt durch, du bist mehr als du glaubst. Und die Erde, sie trägt dich hoch hinauf.